Ja, wir sehen eigentlich vielfältige Herausforderungen, nicht nur für die Wildtiere, sondern auch für die Lebensräume, in denen sie leben. Feste Zäune wie an der deutsch-polnischen Grenze jetzt, die stellen ja eine dauerhafte Barriere für die natürlichen Wanderungen für alle Wildtiere dar.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Leonie Weltgen, Biologin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim WWF Deutschland. In diesem Podcast möchte ich mit meinen KollegInnen vom Wildtierteam über aktuelle Themen sprechen, die das Zusammenleben von uns Menschen mit Wildtieren wie Wolf, Wiesent, Luchs und Elch betreffen. Zu Gast sind die unterschiedlichsten ExpertInnen aus Forschung, Landwirtschaft und Naturschutz, die mit uns diskutieren, die Situation vor Ort schildern oder berichten, wie sie sich für die Koexistenz mit Wildtieren einsetzen.
Der WWF präsentiert WWF Insider. Auf ein Café mit Wildtieren in Deutschland.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu WWF Insider. Mein Name ist Leonie Weltgen. Das Thema heute ist die afrikanische Schweinepest, warum der Zaun eine Gefahr für Wildtiere darstellt. Kurz zum Hintergrund. Um die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest zu verhindern, wurde ein Zaun an der Grenze zwischen Deutschland und Polen gebaut. Und dieser Zaun, der auch teilweise durch Schutzgebiete führt, stellt ein Problem für viele Rehe und auch andere Wildtiere dar, gerade auch bei Überschwemmungen an der Oder zurzeit. Und das Thema wollen wir heute näher beleuchten. Zu Gast haben wir Dirk Treichel. Er ist Leiter des betroffenen Nationalparks Unteres Odertal und kann uns berichten, wie die Situation vor Ort wirklich aussieht. Außerdem ist Hannes König zu Gast. Er ist Umweltwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft und Wildtierkonflikte und er wird uns einen Einblick in die wirtschaftlichen Interessen hinter der ASP geben und den Zaunbau genauer beleuchten. Und wieder mit dabei ist heute unsere WWF-Wildtier-Expertin Nina Gantel, die das EU-Interreg-geförderte Projekt auf deutsch-polnischer Seite Wospo Nasses Crossing für den WWF koordiniert und direkte Auswirkungen auf Wildtiere wie Wiesent und Elch befürchtet. Letzte organisatorische Punkte, bevor wir das Gespräch dann beginnen. Statements, die unsere Gäste heute sagen, können von JournalistInnen später verwendet werden. So, nun starten wir mit der Thematik. Und ich würde sagen, Nina, kannst du uns einmal erklären, was die ASP eigentlich ist?
Gerne. Ja, die afrikanische Schweinepest ist eine Tierseuche, die durch Viren verursacht wird. Sie befällt aber ausschließlich Wild- und Hausschweine. Ursprünglich aus Afrika stammend, breitet sie sich jetzt seit einigen Jahren auch in Europa aus. Und infizierte Schweine sterben in der Regel innerhalb einer Woche und zeigen vorher aber schon Symptome wie Fieber, Schwäche und Atemprobleme, aber auch Fressunlust und Bewegungsstörungen. Und einen Impfstoff gegen den Erreger gibt es aber derzeit noch nicht.
Okay, und ist die ASP auch für uns Menschen gefährlich?
Nein, die ASP befällt weder andere Tierarten noch uns Menschen. Das ist eine gute Nachricht. Aber für den Schweinebauern ist natürlich ein Befall seiner eigenen Tiere ja wirtschaftlich verheerend. Wenn der Virus nämlich in die Hausschweinbestände gerät, wie auch schon mehrfach in Deutschland zum Beispiel geschehen, müssen alle Schweine des betroffenen Betriebes getötet werden.
Ja, und wie wird die ASP übertragen? Das ist ja auch gerade ein großes Problem, jetzt auch Thema heute. Also wie passiert das?
Der Virus des ASP überträgt sich entweder durch den direkten Kontakt zwischen den Schweinen, aber auch der Mensch trägt ganz wesentlich zur Verbreitung des Virus bei. Zum Beispiel, indem er Kontakt mit den erkrankten Tieren hatte oder indem zum Beispiel kontaminierte Lebensmittel wie Fleisch oder Wurstwaren, Tierfutter oder auch Gegenstände wie Fahrzeuge und deren Reifen oder Kleidung und Schuhe wird die ASP auch weiter übertragen.
Okay, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal auf der Karte an, wo die ASP gerade ist, beziehungsweise wie sie sich verbreitet hat.
Hier kann man eigentlich den Weg der ASP gut nachvollziehen. Ursprünglich, habe ich ja schon gesagt, stammt die afrikanische Schweinepest aus Afrika. 2007 ist sie aber vermutlich über den Seeweg nach Georgien gelangt. Und seitdem breitet sie sich eben Schritt für Schritt, wie man hier sieht, von Ost nach West und jetzt auch Richtung Deutschland aus. Und was ich noch immer sehr wichtig finde an solchen Karten, sind diese großen Sprünge, die auch zwischen diesen einzelnen Punkten zu sehen sind. Und daran sieht man auch ganz deutlich, was für eine große Rolle der Mensch auch in der Verbreitung der ASP spielt. Denn zwischen den Tieren, wenn sie sich direkt gegenseitig infizieren, geschieht die Übertragung ja sehr viel kleinräumiger. Und diese großen Sprünge, da ist sehr oft auch der Mensch beteiligt. In Brandenburg gab es den ersten Fall am 10. September 2020 und danach auch ziemlich zügig in Sachsen und jetzt seit vergangenem Jahr eben auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und auch hier in Güstrow zum Beispiel, das ist dieser blaue Punkt in Mecklenburg-Vorpommern, sieht man, welche große Entfernung da von der Grenze, also vom Zaun, mit einem Sprung überwunden wurde durch die ASP. Und in dem Fall besteht eigentlich mittlerweile kaum mehr Zweifel dran, dass auch hier der Mensch die ASP auch in einen Schweinebetrieb eingetragen hat.
Also wir haben jetzt sehr gehört, dass die afrikanische Schweinepest jetzt in Deutschland ist. Sie ist hier rübergewandert und wir müssen sie aufhalten. Und die Frage ist, welche wirtschaftlichen Interessen stehen dahinter? Also warum muss man die ASP aufhalten? Warum ist das so ein dringendes Thema auch in der Politik?
Ja, ich habe ja schon gesagt, wenn die Schweineställe infiziert worden sind, werden alle Tiere darin getötet. Und für die deutschen Schweinezüchter zählt die deutschen Schweinezüchter zählen weltweit ja zu den Exportweltmeistern auch im Handel von Schweinefleisch. Und dadurch droht der Viehwirtschaft Schäden in Milliardenhöhen. Und zudem zählen zum Beispiel China oder Länder wie Vietnam und so weiter auch zu den Hauptabnehmern dieses Fleisches aus Deutschland. Und viele dieser Länder sind aber jetzt natürlich besorgt, dass die Schweinepest auch zu ihnen übertragen wird und haben einen Exportstopp eingeführt. Die Bundesregierung konnte jetzt zwar mit einigen Ländern, wie zum Beispiel Kanada, Vietnam oder Singapur, ein sogenanntes Regionalisierungskonzept einführen. Das heißt, der Exportstopp gilt jetzt nur für die in Deutschland betroffenen Gebiete, aber für China gilt immer noch ein kompletter Exportstopp. Und wenn ich vielleicht noch eine Sache sagen darf, all das zeigt uns, dass die Schweinepest kein Problem der Wildschweine ist, sondern ein Problem der Massentierhaltung von Hausschweinen. Und die Tierseuchen wie die Schweinepest zeigt einfach, welche Risiken auch mit der Massentierhaltung verbunden sind.
Wie wird denn die ASP aufgehalten? Warum muss dieser Zaun gebaut werden?
Ja, dazu gibt es zwei wunderschöne Karten, die würde ich dich bitten, einmal zu zeigen.
Ja.
Also das ist jetzt der Gesamtüberblick von Europa und wenn man reinzoomt nach Deutschland, Polen zur Grenzregion, sieht man ganz schön, dass dort zwei rote Zungenlanzen sind, die von Polen mit der ASP-Seuche Richtung deutscher Grenze gehen. Und das heißt, wir haben in Polen einen grassierenden Seuchenherd, der sich im Moment, also auf absehbare Zeit auch nicht eindämmen lässt, weil dort die Maßnahmen zur Reduktion der Seuche einfach außer Kontrolle geraten sind. Es gibt dazu dann eine Verordnung von der Europäischen Kommission, Tierseuchenverordnung und eine Allgemeinverfügung auf Landkreisebene. Das wird durchgereicht über das Bundesministerium für Landwirtschaft. Dann in Brandenburg haben wir das Verbraucherschutzministerium. Und die Landkreise müssen dann letztlich diese Maßnahmen nach der Tierseuchenallgemeinverfügung umsetzen, um die Seuche einzudämmen. Wir haben derzeit drei Maßnahmen. Einmal die Zaunbauaktivitäten, dann die aktive Suche nach toten, infizierten Tieren und die verstärkte Reduktion der immens hohen Wildschweinpopulation, die in Deutschland ein Allzeithoch hat von knapp 1 Million erlegten, also geschossenen Tieren durch Jäger pro Jahr. Das ist eine Rekordhöhe und durch die Wildschweine wird halt das Virus verbreitet und die Gefahr besteht halt, dass das in Hausschweinebestände weiter übertragen wird.
Ja, und kannst du uns hier, wir haben jetzt ja gerade die Deutschlandkarte vor uns, einmal sagen, wo der Zaun sich befindet? Ist der wirklich genau einfach auf der Grenze zwischen Deutschland und Polen oder befindet er sich noch ein bisschen woanders?
Also es werden einmal die aktuellen Seuchenherde, also dort, wo die ASP ausgebrochen ist, eingezäunt. Und dann gibt es einen Korridor entlang der deutsch-polnischen Grenze, der auf der deutschen Seite läuft, weil lange Verhandlungen mit Polen zu keinem Ergebnis gekommen sind, dass man auch auf polnischer Seite einen Zaun zieht. Deshalb wurde jetzt auf deutscher Seite entlang der Oder ein Zaun gezogen.
Okay. Und wir sagen jetzt immer, ein Zaun wurde gebaut oder ein Zaun wurde gezogen. Wer baut diesen Zaun oder wer hat das entschieden, dass der Zaun gebaut werden musste?
Naja, die Entscheidung, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, sind auf EU-Ebene festgelegt und die Landkreise müssen das letztlich umsetzen. Die Zaunbaumaßnahme ist eine Kann-Option, eine von mehreren. Es wird hier sozusagen ein Maßnahmen-Mix angewendet. Die drei Maßnahmen Zaunbau, Fallwildsuche infizierter Tiere plus halt die Reduktion der Wildschweinpopulation, um ein Überspringen auf die Wildschweinpopulation außerhalb dieser Infektionsherde und auf Hausschweinbestände zu vermeiden. Und ich habe vorhin, Nina, du hattest eingangs zu den Marktsituationen und dem Warum auch nochmal ein paar Informationen gegeben. Da, Leonie, hatten wir ja zwei schöne Abbildungen, wo Deutschland steht, wenn es um die wirtschaftlichen Interessen geht.
Ja, einen Moment. Dann haben wir hier einmal 2017, die Exportzahlen.
Genau. Also Deutschland, muss man sagen, ist auf dem globalen Exportmarkt für Schweinefleisch Top-Player 2017 auf Platz 1. In Deutschland werden jedes Jahr 55 Millionen Schweine geschlachtet und ein Teil davon geht in Export. Und 2020, das ist dann die nächste Abbildung, ist das Jahr, wo die Schweinepest ausgebrochen ist. In Deutschland, da sind wir schon überholt worden von Spanien. Dazu muss man sagen, dass 2018 die Schweinepest in China ausgebrochen ist. China die eigene Produktion als weltweit größter Konsument von Schweinefleisch runtergefahren hat und stark auf Importe angewiesen war. Und Deutschland hat im Jahr 2020, Anfang 2020, ein Rekordniveau an Exporten verzeichnet. Die Preise waren bei 2 Euro pro Kilogramm sehr, sehr hoch, liegen jetzt, glaube ich, bei 1,30 und haben im ersten Halbjahr nach China Schweinefleisch im Wert von 2,4 Milliarden Euro verkauft. Und die Nachfrage auf dem Weltmarkt hat sich halt stetig erhöht, weil China einen höheren Bedarf hat und die ASP halt die Produktion in einigen Produktionsländern senkt.
Okay. Ja, danke dir, Hannes, für auch den Einblick nochmal in die wirtschaftliche Situation und was dahinter steckt mit dem Zaunbau. Was ja auch im Moment ein wichtiges Thema ist, ist die rechtliche Situation, ob der Zaun überhaupt gebaut werden durfte. Und Nina, ich möchte dich einmal bitten, eine Einschätzung zu geben, wie das rechtlich aussah. Durfte der Zaun gebaut werden, weil er ja auch durch Schutzgebiete geht?
Ja, laut den Verantwortlichen für den Zaunbau steht das Tierseuchenrecht über dem Naturschutzgesetz, um die heimischen Nutztierbestände zu schützen. Und unsere rechtlichen Analysen kommen aber zu einem ganz anderen Bild. Schon seit Sommer letzten Jahres fordern wir von den Verantwortlichen, dass der rechtliche Status daher nochmal überprüft wird, insbesondere in allen FFH-Schutzgebieten. Und das sind entlang der Grenze einige, die da von diesem Zaunbau betroffen sind. Wir können natürlich die Sorge der Landwirte verstehen, die Angst vor der Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest haben. Aber nach unserer Einschätzung war der Bau ohne eine FFH-Verträglichkeitsprüfung und ohne die rechtlich notwendige Einbeziehung der Zivilgesellschaft und zum Beispiel uns NGOs nicht EU-rechtskonform.
Okay, sehr spannend. Da werden wir auch noch mal mit Herrn Treichel drüber sprechen. Der Zaunbau hat ja nicht nur Auswirkungen auf die ASP, sondern auch auf die Wildtiere. Warum ist es ein Problem? Also wie sind unsere Wildtiere von dem Zaunbau betroffen, Lina?
Ja, wir sehen eigentlich vielfältige Herausforderungen, nicht nur für die Wildtiere, sondern auch für die Lebensräume, in denen sie leben. Feste Zäune wie an der deutsch-polnischen Grenze jetzt, die stellen ja eine dauerhafte Barriere für die natürlichen Wanderungen für alle Wildtiere dar. Und der Bau, die regelmäßige Wartung, die Kontrollen, die durchgeführt werden, die stören und zerstören zudem massiv die Lebensräume der Tiere. Und das gilt für Reh oder Hirsch genauso wie für kleinere Säugetierarten wie Otter, Biber oder Dachs. Und selbst Fotos von verhedderten Wölfen, Reihern und Turmfalken kursieren bereits. Und was mir natürlich besonders auch Bauchschmerzen bereitet, ist die Auswirkung auf rückkehrende Arten, wie eben Wolf, Elch oder Wiesent. Seit 2019 setzen wir uns ja zum Beispiel im EU-Interreg geförderten Projekt Wasch Bonassus Crossing gemeinsam mit Hannes und gemeinsam mit dem ZALF und der Humboldt-Universität und anderen Partnern für die natürliche Rückkehr von Wiesen und Elch von Polen nach Deutschland ein. Und genau diese Wanderung sehen wir natürlich jetzt extrem in Gefahr.
Danke dir. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns auch an, wie es im Nationalpark Unteres Odertal aussieht. Ich möchte einmal ein Video zeigen. Ich denke, dieses Video zeigt ganz gut, wie es gerade aussieht. Aber du kannst gerne auch schon berichten, wie es gerade im Nationalpark abläuft.
Ja, das Video zeigt im Grunde ja sehr deutlich, wie Rehe am Zaun entlang ziehen und im Grunde versuchen, den Zaun zu überwinden, weil er die Territorien der Rehe zerschneidet, die ja auch sehr kleinräumig unterwegs sind. Und man sieht auch sehr schön, dass sie dabei im Wasser stehen, weil der Zaun im Nationalpark halt im Überflutungsraum steht. Können wir die Karte mal einspielen vom Nationalpark und den ASP-Zäunen? Also wir konzentrieren uns jetzt mal auf den grünen und den roten Zaun und die schraffierte Fläche. Das sind nämlich die Überflutungspolder im Nationalpark, also der eigentliche Auenbereich, der auch regelmäßig großflächig unter Wasser steht. Und man sieht diese relativ dünne schwarze Grenze, die also dort um das Gebiet herum verläuft. Das ist die Grenze des Nationalparks, der insgesamt eine sehr ungünstige Flächenform hat, naturschutzfachlich. Er ist also circa 60 Kilometer lang und nur 3 bis 5 Kilometer breit. Und wir haben jetzt im Grunde die Situation, dass mindestens 2 massive ASP-Schutzzäune den Nationalpark von Nord nach Süd im Grunde zerschneiden. An einigen Stellen im Süden sieht man das, bei Stolpe und Krusso sind es zum Teil sogar noch mehrere Zäune und auch im nördlichen Bereich. Das heißt, wir haben eine erhebliche Zerschneidungswirkung. Die Situation, über die jetzt deutschlandweit berichtet wird, ist dadurch entstanden, dass die Flutungspolder, wie man das sieht, an der grünen und roten Linie im Grunde vollständig eingeschlossen worden sind durch ASP-Schutzzäune. Das ist ein Gebiet von insgesamt ca. 5000 Hektar. Wir können auch mal das Bild einspielen von dem Zaun, der im Wasser steht. Da sieht man das. Also der Zaun verläuft im Grunde im Flutungsbereich vor den Deichanlagen, steht zu großen Teilen auch im Wasser, sodass also quasi wirklich wir so eine Art Badewanneneffekt haben. Aus Sicht des Nationalparks ist das Ganze sehr problematisch, weil Nationalparke sich ja dadurch auszeichnen, auch vom Bundesnaturschutzgesetz her, dass sie großräumig sind und unzerschnitten. Also gerade diese Großräumigkeit, die ja auch Frau Gandl schon angesprochen hat, ist das Charakteristikum von Nationalparks. Und man muss wissen, der Nationalpark ist auch zugleich flächendeckend ein FFH-Gebiet und auch ein europäisches Vogelschutzgebiet, unterliegt also vollständig auch den europäischen Naturschutzrichtlinien. Dann würde ich jetzt gerne konkret nochmal darstellen, was naturschutzfachlich der Zaun für Auswirkungen hat. Wir haben einmal die Situation, da können wir mal so ein Bild von einem toten Tier einstellen. Genau, also das ist jetzt ein Rotkalb beispielsweise. Und wir haben die Situation, dadurch sind auch diese schrecklichen Bilder natürlich erzeugt worden, dass Rehe und ein Rotkalb unmittelbar zu Tode gekommen sind, entweder durch Ertrinken oder durch Verletzungen am Zaun. Das hängt natürlich damit zusammen, dass diese Tiere nicht in der Lage waren, den Auenbereich zu verlassen, aus der Aue hinauszuwandern, was sie natürlicherweise machen, in die angrenzenden Wälder oder höheren Bereiche der Grundmoräne. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir einen massiven Zerschneidungseffekt haben. Also das heißt, Wanderbewegungen, die jahreszeitlich auftreten in einer Flussaue, sind unterbunden worden durch den Zaun, können nicht mehr stattfinden. Gerade bei diesen mobileren Arten wie Rehen oder Rotwild. Aber dieser Zerschneidungseffekt tritt auch auf bei anderen kleineren Arten, die jetzt gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit sind. Beispiel Fischotter, Biber, aber auch der Wolf spielt zunehmend eine Rolle im Nationalpark Unteres Odertal. Und wir haben auch Nachweise, dass der Wolf sowohl die Aue nutzt als Jagdgebiet, wie auch die angrenzenden Waldbereiche, wo wir auch stark davon ausgehen, dass auch Wölfe als streng geschützte FFH-Art unmittelbar betroffen sind von diesem Zaun. Dann ist ein weiterer Aspekt, den man auch nicht ganz vernachlässigen darf, das Thema der Vogelverluste. Es war schon angesprochen worden, dass es auch schon Bilder gibt von toten Graureihern und auch toten Singschwänen, die also in dem Zaun verendet sind. Das ist auch von uns dokumentiert worden, in Einzelfällen bisher nur. Hintergrund ist, der Nationalpark ist ein ganz typisches Durchzugsgebiet für Wasser- und Wartvögel. Wir werden den Peak erst bekommen im März, April, wo also Zehntausende von Wasservögeln im Nationalpark rasten werden. Und gerade Gänse und Schwäne fliegen dann regelmäßig raus auf die angrenzenden Landwirtschaftsflächen und abends wieder zu ihren Schlafplätzen im Nationalpark. Und da der Zaun quasi unmittelbar im Überflutungsbereich steht und von den Vögeln gar nicht als Zaun wahrgenommen werden kann, besteht also eine erhebliche Gefahr von diesen Schlagopfern am Zaun, die aus unserer Sicht auch zunehmen wird mit den steigenden Zahlen an Wasser- und Wartvögeln jetzt zum Frühjahr hin. Und der letzte Punkt, der auch jetzt gar nicht so erstmal zu vermuten ist, ich hatte ja geschildert, dass der Zaun wirklich im Überflutungsbereich steht. Und wir haben jetzt nach dem ersten Hochwasser über den Jahreswechsel auch schon abschnittsweise gute Beispiele, dass sich sehr viel Getreibsel in dem Zaun verhängt. Also altes Heu, Vegetationsreste und solche Dinge. Und da entstehen also richtige Wände, also Matten, die am Zaun hängen bleiben. Und das wird auch Konsequenzen haben für die Brutvögel im Nationalpark. Also wir haben dort auch sehr seltene Arten wie den Wachtelkönig. Dort sind die jungen Nestflüchter, die verlassen dann also relativ schnell ihre unmittelbare Brutzone und fangen an zu wandern im Nationalpark. Und wenn die an so einen Zaun kommen, dann ist der quasi für sie unüberwindbar, obwohl man das erstmal gar nicht vermutet, weil ja die Maschenbreite ansonsten ausreichend wäre. Also das vielleicht so als Kurzüberblick über die vielfältigen Auswirkungen.
Ja, danke. Das sind ja wirklich auch dramatische Auswirkungen. Also würden Sie sagen, aus Ihrer Sicht haben jetzt auch Rehe, die sind ja größer, nicht die Chance, über den Zaun rüberzukommen? Also die müssen daran entlang wandern.
Ja, also das ist natürlich so. Es kursieren zurzeit ja in der Presse die unterschiedlichsten Aussagen. Und es war im Grunde immer gesagt worden, der Zaun von 1,20 Meter Höhe kann problemlos von Rehen überwunden werden. Aus meiner eigenen Erfahrung und auch den Beobachtungen, die ich vor Ort gemacht habe, muss ich sagen, das stimmt nicht. Ein gesundes, großes Reh ist wohl tatsächlich in der Lage, 1,20 Meter zu überspringen, aber es ist nicht der Regelfall. Wir haben das im Nationalpark auch dokumentiert. Es gab bereits vor dem Hochwasser im Herbst unentwegt Rehgruppen, die also an diesem Zaun entlanggezogen sind. Wir haben richtige Trampelpfade gehabt auf der Innenseite des Zauns, wie bei einer Schafskoppel, die im Grunde nicht in der Lage waren, diesen Zaun zu überwinden und die Zaunhöhe von 1,20 Meter, auch ohne Wasser und auch im trockenen Bereich. Und es gibt ja auch entsprechende Fotodokumentationen, wo auch solche Versuche dokumentiert worden sind und die Rehe im Grunde gescheitert sind und wieder weggewechselt sind.
Ja, ich glaube, wir haben auch ein Bild, wo man das auch sehen kann, dass das nicht für jedes Reh zumindest möglich ist. Der Zaun soll natürlich in erster Linie die Wildschweine abhalten. Aus Ihrer Erfahrung oder was Sie jetzt bisher beobachtet haben, ist das denn der Fall, dass Wildschweine die nicht irgendwie zur Seite räumen können und da durchkommen? Also werden Wildschweine abgehalten?
Also ich denke schon, so wie der Zaun jetzt gebaut worden ist, dass er schon wildschweinsicher ist. Wir haben natürlich die Situation im Nationalpark, auch wie in anderen Bereichen des ASP-Schutzzauns, dass wir auch etliche Tore haben und Durchlässe, die zum Teil natürlich auch offen stehen. Man muss auch sagen, dass natürlich das Wild im Nationalpark, auch Wildschweine, teilweise auch tagaktiv sind und sich tagsüber dann auf Wanderschaft begeben. Und wir haben noch ein weiteres Problem, dass praktisch bei der Einzaunlinie auf der östlichen Seite es sogenannte Einlassbauwerke gibt in diese Polder hinein, wo halt schon auch eine gewisse Schwierigkeit besteht, die Wildschweine dicht zu bekommen, weil dort halt Wasser einströmt und bei Hochwassersituationen es schwierig ist.
Ich würde auch noch mal gerne mit dir über die Alternativen zum Zaun sprechen. Was wäre aus deiner Sicht denn eine Möglichkeit, quasi Wildschweine fernzuhalten, aber andere Wildtiere nicht derart zu behindern in ihrem Lebensraum?
Ja, ich bin nun kein ASP-Spezialist und kann jetzt auch nicht Aussagen treffen über, sage ich mal, unterschiedliche ASP-Bekämpfungsmaßnahmen. Der Zaunbau ist natürlich die grundlegende Maßnahme, auch die ja überall getroffen wird. Und ich will auch noch mal ganz deutlich sagen, dass wir uns nicht gegen die ASP-Schutzzäune aussprechen, die zum Teil ja auch Wirksamkeit entfaltet haben. Also es gibt ja auch Belege dafür, dass in den Kerngebieten die Ausbreitung der Säune, der Seuche durch Zaunbau im Grunde zumindest verlangsamt werden konnte und teilweise auch komplett ausgeschlossen werden konnte. Es kommt natürlich darauf an, wo die Zäune errichtet werden und wie die Zäune errichtet werden. Also im Grunde diese gesamten Faktoren Höhe, Durchlässigkeit für andere Wildtiere, ob Schutzgebiete dort eventuell umgangen werden. Und ich denke auch, dass man in der Lage ist, durchaus einen Kompromiss zu finden zwischen der ASP-Bekämpfung und den Aspekten des Naturschutzes und der Schutzgebiete.
Ja, ich würde dazu gerne noch Bilder zeigen von den Durchlässen. Wurde das jetzt bei euch auch im Nationalpark umgesetzt, dass es jetzt Fenster gibt, wo die Tiere, also wie zum Beispiel jetzt Rehe, durchspringen können? Und hast du das beobachtet, dass es erfolgreich quasi von den Tieren angenommen wird?
Ja, also diese Maßnahme ist ja explizit jetzt sozusagen im Nationalpark durchgeführt worden als Sofortmaßnahme und auch Reaktion des verantwortlichen Landkreises Uckermark, nachdem diese schrecklichen Bilder aufgetaucht sind und nach dem Hochwasser um den Jahreswechsel, um erstmal überhaupt eine Lösung zu finden und den Tieren ein Entkommen zu ermöglichen. Das ist auch in Abstimmung mit uns erfolgt. Es sind verschiedene technische Varianten angewendet worden. Es sind also Durchlässe in Tore gemacht worden und auch in den Zäunen unterschiedliche Breiten an Durchlässen, unterschiedliche Materialien. Es sind auch in Abschnitten, ist die Zaunhöhe reduziert worden von 1,20 Meter auf 80 Zentimeter. Also da ist eine ganze Menge auch gelaufen. Das wird jetzt auch intensiv dokumentiert und begleitet durch den Landkreis. Es ist so, dass mir bisher keine gesicherten Nachweise bekannt sind, dass diese Durchlässe tatsächlich auch von Rehen angenommen werden. Wie gesagt, das Monitoring erfolgt durch den Landkreis. Wir sind dort etwas skeptisch, weil natürlich auch gerade in panischen Situationen, wenn also die Wassersituation sich verändert, solche Tiere nicht ruhig, zielstrebig am Zaun entlang wandern und dann einen Durchschlupf finden. Ja, das ist die Situation. Und wie gesagt, es ist erstmal unmittelbar gehandelt worden, aber der Erfolg dieser Maßnahme ist zumindest fraglich.
Ja, danke für deinen Einblick, wie es vor Ort aussieht, was vor Ort passiert. Ich würde jetzt gerne den Raum freigeben für Fragen, weil ich doch sehe, dass wir viele bekommen haben. Und würde dich bitten, Samantha, das hier reinzubringen und von unseren Experten dann beantworten zu lassen.
Sehr gerne. Ich habe auch direkt eine Frage an Herrn Treichel. Und zwar, zum Teil wurde die vielleicht schon beantwortet, aber wir gehen am besten noch mal kurz drauf ein. Und zwar, ein zentrales Alleinstellungsmerkmal von Nationalparks soll sein, ökologische Prozesse zuzulassen. Sehen Sie diese Funktionsfähigkeit beeinträchtigt und wie verhalten sich die Landes- und Bundesumweltministerien?
Ja, ich habe das ja vorhin schon im Grunde angedeutet, auch im Hinblick auf Großräumigkeit, Unzerschnittenheit und natürlich auch dieses Thema des Prozessschutzes, also natürliche Entwicklung zuzulassen. Und ich denke, das liegt auf der Hand, dass natürlich das stark beeinträchtigt ist durch den Zaunbau. Es ist natürlich insgesamt eine Frage der Abwägung auch zwischen sozusagen den Aspekten des Seuchenschutzes und den Schutzerfordernissen eines Nationalparks. Ich hatte vorhin auch angedeutet, dass ich durchaus denke, dass man dort zu tragfähigen Lösungen kommen kann. So wie es jetzt durchgeführt worden ist im Nationalpark Unteres Odertal, halte ich es für sehr stark beeinträchtigt. Wie gesagt, ich würde sogar so weit gehen, dass der Schutzzweck nicht mehr gewährleistet ist.
Genau. Dann haben wir noch eine Frage, und zwar, was ist mit den Wildschweinen, die sich noch momentan in der eingezäunten Zone befinden?
Ja, das ist eine gute Frage. Die müsste jetzt im Grunde an das Thema des Krisenstabes gestellt werden, also des für die ASP-Bekämpfung zuständigen Gremiums im Landkreis. Wir hatten ja schon gesagt, dass also im Grunde das Entweichen von Wildschweinen natürlich vermieden wird, weil das ja im Grunde auch Sinn des Zaunes ist, dort die Seuche zu stoppen. Und wir haben vorhin an den Bildern natürlich auch gesehen, dass es sich um einen Überflutungsraum handelt, also mit steigenden Wasserständen. Und nach meinem Kenntnisstand, also der große Teile des Überflutungsraumes gehören jetzt auch zu einer weißen Zone, also wo der Wildschweinbestand im Grunde radikal abgesenkt werden soll. Dort sind auch Regulierungsmaßnahmen geplant. Aber wie die aussehen und wie sie durchgeführt werden sollen und wann, das kann ich an dieser Stelle nicht beantworten, sondern das müsste an anderer Stelle erfragt werden.
Super. Vielen Dank. Und wir haben noch eine Frage, die auch dazu ganz gut passt. Und zwar, ob es nicht ein Unterschied ist, wenn ein Tier versucht, von einem trockenen Untergrund oder einem nassen Untergrund natürlich den Zaun zu überwinden. Zum Beispiel auch im Nationalpark.
Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Und es war ja oft auch kommuniziert worden, dass die Rehe dort nicht rüberspringen können. Das liegt an dem nassen Untergrund oder dass sie praktisch wirklich im Wasser stehen. Aber wie gesagt, ich habe selber mit eigenen Augen es mehrfach beobachtet, wie stundenlang Rehe versucht haben, den Zaun zu überwinden. Das stimmt so einfach nicht. Etliche Rehe sind nicht in der Lage, diesen Massivzaun zu überwinden.
Okay. Und wenn ich da kurz anschließen darf, was auch schon im Chat so ein bisschen angeklungen ist, wir sprechen ja nicht nur von Zäunen an der Grenze. Das ist natürlich der längste und der mit den größten Auswirkungen. Aber es wurden zum Beispiel auch Zäune an den Grünbrücken in Brandenburg aufgestellt. Und auch da haben wir über unser Projekt Wash Bonassus Crossing durch die Humboldt-Universität Aufnahmen von Wildtierkameras, wo man ganz deutlich sieht, dass die Tiere teilweise stundenlang auf- und ablaufen und versuchen natürlich über oder auf die Grünbrücke zu kommen, um dann die Straßen zu kreuzen.
Danke, Nina. Dann haben wir noch hier, befinden sich Wildschweinfallen im überfluteten Gebiet?
Ja, also wir haben in den trockeneren Bereichen, es ist jetzt nicht so, dass wir überall dieselbe Geländehöhe haben. Wir haben auch etwas höhere Bereiche innerhalb des eingezäunten Gebietes. Und zum Teil gibt es dort auch diese Kastenfallen und Wildschweinfallen, wo auch Wildschweine im Grunde gefangen werden oder beziehungsweise versucht wird, sie zu fangen.
Ob denn davon noch auszugehen ist, dass im eingezäunten Gebiet infizierte Wildschweine leben? Müssten bei der Mortalität nicht alle schon verendet sein?
Ich kann vielleicht dazu was sagen. Ich wollte auch noch mal ganz deutlich herausstellen, dass wir an der Grenze von einem doppelten Zaunbau bereits sprechen. Das heißt, zuerst wurde einmal komplett die Grenze mit einem Zaun abgeriegelt und jetzt folgt noch, teilweise schon fertig, teilweise noch im Bau, eine zweite Zaunreihe. Und dadurch soll eine Art Pufferzone bzw. weiße Zone entstehen, in der eben die Wildschweine, die noch durchkommen, dann auch nochmal bejagt werden. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass natürlich Straßen, Waldwege etc. immer noch offen sind. Schließlich müssen ja die Leute die Grenze noch überqueren können. Und auch innerhalb der Dörfer sind natürlich die Straßen noch offen. Und wir alle kennen ja die Bilder von Wildschweinen, die sich in Städten aufhalten und sich nicht vor solchen Straßen scheuen. Und dadurch kommen natürlich auch immer wieder Wildschweine durch.
Gut. Gibt es denn Maßnahmen, um zu verhindern, dass der Mensch die ASP verbreitet? Welche Personengruppen kommen dabei besonders in Frage?
Ich kann gerne das beantworten. Natürlich geht es ganz massiv erstmal um Öffentlichkeitsarbeit und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Das, wie ich vorhin schon angesprochen habe, auch wir Menschen ein starker Faktor in der Verbreitung der ASP sind. Wir müssen die Leute darüber aufklären und vor allem zum Beispiel auch Lkw-Fahrer, Jäger oder Mitarbeiter in den Schweineställen, aber auch jeden einzelnen Verbraucher, dass zum Beispiel auch kontaminiertes Fleisch als Übertragungsweg in Frage kommt. Und es darf auf keinen Fall mehr zu Situationen kommen, dass Lebensmittel in der Natur entsorgt werden. Aber es braucht natürlich auch den direkten Schutz der Schweinebetriebe durch ganz strikte Biosicherheits- und Hygienemaßnahmen.
Danke, Nina. Dann kam noch mal die Frage auf nach der Reaktion der Landes- und Bundesumweltministerien, wie die sich dazu geäußert haben, zu den Reaktionen im Nationalpark zum Beispiel.
Ja, also vom Bundesumweltministerium ist mir bekannt, dass es eine fachliche Aussage gibt im Hinblick auf die FFH-Verträglichkeitsprüfung. Das war vorhin ja auch schon angesprochen worden, dass man also davon ausgeht, dass dieses Seuchenrecht nicht die FFH-Verträglichkeitsprüfung komplett aushebelt und überflüssig macht, sondern dass dort auch davon ausgegangen wird, dass sie durchzuführen ist. Ansonsten ist es so, wir sind ja jetzt nicht alleine unterwegs als Nationalparkverwaltung, sondern wir sind ja angedockt bei unserem brandenburgischen Umweltministerium. Und wie gesagt, es sind etliche Gespräche auch gelaufen zwischen Umweltministerium und Landkreis, gerade im Kontext der Errichtung der zweiten Zaunlinie, die also wirklich dann zu der Einschlusssituation geführt hat des Auengebietes. Und wir haben dort immer wieder auch die Hinweise eingebracht, auch natürlich diesen Zerschneidungseffekt, auch die Gefahr, dass dort Wildtiere zu Tode kommen. Aber wie gesagt, es ist bisher nicht unmittelbar reagiert worden, bis auf jetzt die Sofortmaßnahmen, die umgesetzt worden sind.
Herr Treichel hat das ja für den Nationalpark schon beantwortet, aber ich wollte auch nochmal deutlich machen, dass diese Forderungen nach einer FFH-Verträglichkeitsprüfung, die haben wir ja schon im letzten Sommer alle gemeinsam an die Landesministerium gestellt. Und seitdem ist nichts passiert. Sie wurde uns zwar zugesichert, aber die müssen jetzt dringend nachgeholt werden. Und auch ein Monitoring wurde besprochen, um eben die Effektivität des Zauns und dessen Auswirkungen auf Wildtiere überhaupt mal zu überprüfen, auch schon im Sommer letzten Jahres. Auch da ist eben noch nichts passiert. Und die Annahme, dass die Tiere da über diese Zäune locker drüber springen können, bestand weiter. Und jetzt haben wir zum zweiten Mal übrigens auch schon im Nationalpark diese Situation. Denn Herr Treichel, die Überschwemmungen und tote Tiere gab es ja schon auch im letzten Jahr.
Also was mir nochmal ganz wichtig ist, vielleicht nochmal Bezug zu nehmen, auf diesen Sofortmaßnahmen, die ja umgesetzt worden sind, also mit diesen Rehwilddurchlässen, wie gesagt, wo bisher noch keine Erkenntnisse, jedenfalls nach meiner Information, vorliegen, ob sie wirklich wirken. Aber mir ist immer ganz wichtig, selbst wenn jetzt Rehe diese Durchlässe optimal annehmen würden, ist damit natürlich nicht das Grundproblem der Zerschneidung gelöst, was ja nicht nur für den Nationalpark auftritt, sondern für die vielen anderen Schutzgebiete, die auch betroffen sind, wie das Biosphärenreservat Schorfheide-Kurien oder andere Natura 2000-Gebiete. Denn Arten wie Biber oder Fischotter, die ich vorhin erwähnt habe, sind ja nach wie vor davon betroffen, auch wenn das Rehwild aus diesen Auengebieten herauswechseln kann. Also deshalb auch nochmal dieser Hinweis, es ist wirklich schon auch aus unserer Sicht notwendig, über Alternativen nachzudenken und auch über eine Versetzung, Verlagerung von Zauntrassen.
Und daran anschließend auch die Frage kam auch schon im Chat auf, wenn denn jetzt Zäune im Nationalpark runtergesetzt werden auf 80 Zentimeter und es heißt, dass die Tiere oder die Wildschweine trotzdem noch abgehalten werden. Und auch zum Beispiel in Sachsen, wo ja der Zaun auch steht, ist der Zaun sehr viel niedriger. Ich glaube, es ist 1 Meter. In Mecklenburg-Vorpommern ist er übrigens 1,50 Meter hoch, nicht wie in Brandenburg 1,20 Meter. Und da stellt sich mir auch die Frage und gerne auch an die Landesministerien, wie man denn auf diese 1,20 oder 1,50 kommt und ob nicht auch niedrigere Zäune ausreichend sind.
Danke, Nina. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zurück zu den Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die in den Schweinebetrieben angeordnet wurden und ob diese Umsetzung auch kontrolliert wird und wie werden die Betriebe in die Pflicht genommen? Kann jemand dazu sich äußern?
Hannes, möchtest du oder sonst kann ich sagen,
dass... Naja, es gelten natürlich ganz strenge Hygienemaßnahmen, besonders für die Betriebe, die sich in den betroffenen Gebieten befinden. Ich sehe gerade im Chat haben wir auch Teilnehmer vom Gut Hirschaue. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht kurzfristig mit einbeziehen kann. Die sind nämlich stark betroffen und können vielleicht direkt berichten.
Henrik, Stark, können Sie einmal sich entmuten? Dann können Sie vielleicht etwas dazu sagen, wenn Sie möchten.
Ja, also vielleicht kann ich was zu den Schutzmaßnahmen sagen. Um die geht es ja hier gerade. Also es ist so, dass wir jetzt vielleicht in einer besonderen Form betroffen sind, weil wir einen Freilandhaltungsbetrieb haben. Und da ist natürlich diese ganze Thematik Freilandhaltung nochmal mehr in Diskussion als in einem Stallhaltungsbetrieb. Aber es ist so, dass bei uns, und ich gehe davon aus, dass wir auch stärker im Fokus des Veterinäramtes stehen mit unserer Freilandhaltung, dass bei uns also regelmäßig Kontrollen durchgeführt werden und im Prinzip wir ein Monitoring haben, um schon eine Früherkennung auch zu organisieren, also regelmäßig bei den Schweinen Fieber gemessen werden muss, dass man im Prinzip feststellt, ob es schon Auffälligkeiten gibt. Dann ist natürlich so, zu den Seuchenschutzgeschichten gehören eben Desinfektion der Fahrzeuge, die in das Stall, auf das Stallgelände oder aufs Freilandgelände in dem Falle bei uns fahren. Dann natürlich Umkleiden der Beteiligten, die dann in den Bereich reingehen. Das sind so die Maßnahmen, und die werden natürlich auch überprüft. Kurioserweise kommt es trotzdem zu Ausbrüchen in Stallhaltungsbetrieben, was mich denn ob der Maßnahmen doch sehr wundert, wenn es alles so sicher ist.
Danke für den Einblick. Ich wollte nur einmal wegen der Zeit sagen, dass wir bis 9.30 Uhr verlängern, weil jetzt ja sehr viele Fragen aufkommen. Also wer weiter muss, darf natürlich gerne gehen. Ansonsten nehmen wir uns noch etwas Zeit, um auf die Fragen einzugehen.
Gut, dann gehen wir direkt weiter. Es ist bekannt, dass das Virus der ASP durch die Magen-Darm-Passage in Wildkarnivoren abgetötet wird. Wäre nicht ein generelles Verbot der Jagd auf Wildkarnivoren wichtig zur Unterstützung der Entfernung von Aas aus der Natur?
Also wir als WWF unterstützen ja sowieso nicht die Jagd auf Wildkarnivoren. Und man muss natürlich auch sagen, dass der, wie gesagt, vor allem der Mensch eben auch mit zur großflächigen Ausbreitung der ASP beiträgt und wir vor allem darauf ansetzen müssen.
Okay.
Vielleicht ergänzend noch kurz dazu. Also es gibt ja eine Studie, die aus Polen belegt hat, dass Wölfe in ASP-Gebieten Virus nicht weiterverbreiten, da die Darmpassage das Virus nicht überleben wird. Man muss dazu aber auch sagen, dass Wölfe halt nicht so breit in der Fläche vertreten sind, dass sie, wo eine ASP ausgebrochen ist, wirklich helfen können. Also ich glaube, da muss man einfach auch ganz klar trennen. Also wir haben halt Wildschweinbestände, die sind so hoch. In Brandenburg liegt die Jahresstrecke geschossener Tiere bei 90.000 bis 100.000. Wenn man das mit einem Faktor mal 2,5 nimmt, reden wir von einer Viertelmillion Wildschweine, die wir allein in Brandenburg haben. In Deutschland sind es 1 Million, die jedes Jahr geschossen werden. Und demgegenüber stehen ein paar Wolfsrudel, also in Relation. Das kann man dann nicht mehr heranziehen, dass das wirklich eine Unterstützung ist.
Danke, Hannes. Wie ist die Zusammenarbeit mit Polen? Grundsätzlich sind die Zäune gedacht, um das Infizierte von dem ASP-freien Gebiet zu trennen. Hier haben wir Zäune, die die infizierten Gebiete voneinander trennen. Macht das Sinn?
Also mit Polen wurde ganz zu Beginn auch gesprochen, und auch Polen wurde von Deutschland aufgefordert, so einen Zaun zu ziehen entlang der Grenze. Polen hat sich dagegen geweigert und Polen fährt auf eine andere Strategie. Die setzen vor allem eben auf diesen direkten Schutz der Betriebe und die Hygiene- und Biosicherheitsmaßnahmen. Und bis heute sagt Polen ganz klar, nee, solche so einen Zaun stellen wir nicht auf. Unter anderem auch natürlich, weil wichtige und wertvolle Lebensräume zwischen Polen und Deutschland dadurch zerschnitten werden.
Die sprunghafte Ausbreitung der ASP zeigen doch, dass hier ganz andere Ausbreitungswege als Wildschweine ursächlich sind, zum Beispiel Autobahnen, Lebensmittelketten. Was wird hier getan?
Also wir müssen, glaube ich, auch zweierlei unterscheiden. Das eine ist die Ausbreitung über Wildschweine, die über Wildtiere geht, und über den Menschen, die halt auch zu Sprunginfektionen zum Beispiel nach Belgien geführt hat oder jetzt nach Mecklenburg oder in Italien von Sardinien aufs Festland. Das sind komplexe Infektionswege, die auch mit der Globalisierung zu tun haben, mit Lkw-Fernverkehr und dem Verhalten von Menschen. Dann haben wir die Wildtierthematik, und beides sind, glaube ich, getrennt voneinander zu betrachten. Verbreitungswege, und der Mensch ist einfach ein Phänomen für sich. Und hier haben wir es halt mit den Wildtieren zu tun, und auch die Zaunmaßnahmen sind ja primär nicht für den oder überhaupt nicht für den Menschen gedacht, sondern zur Abhaltung, Verlangsamung der ASP-Verbreitung durch Wildschweine. Wir hatten darüber diskutiert, ob jetzt an den Transitstrecken bei den Raststätten zum Beispiel die Müllcontainer regelmäßig geleert werden, dort Schilder aufgestellt werden. Das sind Sachen, die man mit Sicherheit nachbessern muss, weil auch hier haben wir noch Mülleimer, die gefüllt sind und wenig Informationsmaterial, was jetzt Lkw-Fahrern zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird.
Gut, auch nochmal an Hannes, aber auch an die anderen. Die ASP ist, wie lange erwartet, inzwischen in Deutschland endemisch. Der Eintrag in die Wildschweinbestände ist jederzeit und überall möglich, durch privaten Transport und den Handel. Müssen gerade deshalb die Köderimpfungen diskutiert und auch vorbereitet werden?
An Impfungen wird geforscht. Bis jetzt gibt es keinen Impfstoff, der zugelassen ist. Und ich weiß, dass die Diskussionen da kontrovers diskutiert werden, dass auf der einen Seite auf Impfstoff gesetzt wird. Wir kennen das aus der Tollwutbekämpfung, dass da dort mit Köderimpfstoffen erfolgreich die Tollwut bei Füchsen ausgerottet worden ist. Und in Deutschland bei Wildschweinen kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Darum bitten, Frau Idell vielleicht dazu noch mal zu Wort kommen zu lassen. Sie hat eine umfassende Studie zur ASP-Situation in Deutschland veröffentlicht letztes Jahr und sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt.
Frau Idell?
Also das war ja noch mal die Frage zu den Impfstoffen. Also es gibt sicherlich weltweit keinen Bereich nach Corona, wo mehr Brain und Geld investiert wird, um zu einem Impfstoff zu kommen. Und konkrete Erfahrungen mit einem Impfstoff gegen die klassische Schweinepest gibt es ja in Brandenburg. Also wirklich Erfahrungen, die gut dokumentiert sind über eine Dissertation, die ja auch ausgewertet werden können. Und von daher gesehen sollte dieser Aspekt dringend diskutiert werden, damit spätestens dann, wenn Impfstoffe verfügbar sind, eben deren Einsatz dann eben auch fachlich möglich ist. Und das muss allerorts diskutiert werden, wohlgemerkt im Unterschied zwischen den Köderimpfungen bei den Wildschweinen. Nochmal eine ganz andere Geschichte, ob man meint, Hausschweine impfen zu müssen oder zu können. Grundsätzlich gehört das natürlich immer in einen Gesamtrahmen von einer verringerten Produktion, von einer nicht auf Export orientierten Fleischproduktion. Das ist selbstverständlich und immer Voraussetzung. Das Schlimme ist ja, dass wir hier eben generell überhaupt keine Evaluierung der Maßnahmen haben. Und ich würde auch deutlich über den Stand meiner Studie von vor einem Jahr hinausgehend sagen, dass eben in vielen Fällen die Maßnahmen überhaupt nicht das erreichen, was sie vorgeben zu erreichen. Aber es findet eben keine sachgemäße Evaluierung statt. Und auch nicht an dieser ja nicht fallbezogenen Zaunziehung zwischen Deutschland und Dänemark. Nur um das hier auch nochmal mit ins Spiel zu bringen. Ja, wir haben ja nicht nur diese extreme reale Risikosituation an der polnischen Grenze, sondern eben auch diese Situation mit erheblichem Problematik im Wildtierbereich eben an der Grenze zwischen Dänemark und Deutschland.
Vielen Dank für Ihren sehr wichtigen Beitrag. Wie gesagt, leider läuft uns die Zeit weg. Wir merken, dass das Thema ja auf sehr großes Interesse stößt und natürlich auch viele Fragen aufkommen. Aber wir müssen leider dieses Meeting jetzt hier beenden. Ich würde noch gerne die letzten Worte an meine Kollegin Nina Gandl geben, die noch einmal zusammenfasst, was der WWF fordert in Bezug auf die ASP und den Zaun.
Danke dir, Leonie. Ja, unsere Forderungen, die wir bereits im Sommer letztes Jahr gestellt haben, die gelten eigentlich nach wie vor und ich habe sie schon mehrfach erwähnt. Aber es braucht erstens eine Änderung in den Schutzgebieten und zwar schnell. Und es darf nicht im Nationalpark ändern. Alle Schutzgebiete, vor allem die FFH-Gebiete, müssen durch eine umfassende FFH-Verträglichkeitsprüfung nochmal geprüft werden. Es braucht zweitens ein fundiertes Begleitmonitoring, das so eben, wie Frau Idel auch gerade gesagt hat, die tatsächliche Effektivität des Zauns überprüft, aber auch dessen Auswirkungen auf andere Wildtiere. Und es braucht Lösungen für die Wildtiere, wohlgemerkt Lösungen, die auch nachweislich funktionieren. Denn unsere Artenvielfalt darf eben nicht unter dem ASP-Zaun und den Maßnahmen leiden.
Vielen Dank, Nina. Das war's für heute mit WWF Insider. Vielen Dank für Ihr Interesse und auch die tollen Wortbeiträge der Teilnehmerin und natürlich vielen Dank an die Gäste, Dirk Treichel, Johannes König und Nina Gandel für ihre Zeit. Der nächste WWF Insider wird am 4.3. stattfinden zum Thema Rückkehr der Elche nach Deutschland mit dem Bildbiologen Frank-Uwe Michler. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch wieder dabei sind. Ansonsten sollten noch Fragen bestehen, gerne an mich adressieren und ich werde das dann an unsere Expertin weitergeben. Vielen Dank und einen guten Start schon mal ins Wochenende. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.